freue mich total, an diesem Morgen hier stehen zu können. Stellen Sie sich mal hier hin. Auf der anderen Seite, manchmal ist es auch schwieriger, da unten zu sitzen und lange zuhören zu müssen. Auch das ist eine Herausforderung. Aber für mich ist es eine Freude, auch Manuel Neb heute hier begrüßen zu können, einsegnen zu können. Er war mit seiner Frau jahrelang in meiner Heimatgemeinde in Wuppertal-Ronzow. Von da aus kennen wir uns direkt und indirekt so ein bisschen. Also es ist überhaupt eine Freude, auch hier in dieser Gemeinde sein zu können. Ich habe einen herzlichen Gruß von der Bundesleitung auszurichten. Und die fragen manchmal, wie geht's Böblingen? Und das geht immer gut. Und ich habe ein bisschen reflektiert. Seit 8 Jahren kenne ich diese Gemeinde. 2008 ist Hermann Grötzinger hier eingeführt worden. Und es gibt relativ unterschiedliche Phasen danach. Die Gemeinde ist aber gewachsen. Und Gott hat sie gehalten und gesegnet. Und das fand ich immer sehr herausfordernd und faszinierend. Jetzt gibt's eine neue Phase, neuer Pastor, neue Konstellation, neue Akzente. Wer weiß, wir können es noch nicht so richtig sagen, wie sich die Gemeinde weiterentwickelt. Aber gespannt sind, glaube ich, ganz viele. Der Pastor, die Pastoren sind wesentliche Leute. Es kommt zwar nicht auf sie an, aber dass die Gemeinde natürlich folgsam ist. Aber der Pastor spielt immer eine wesentliche Rolle. So, die Erwartungen der Gemeinde sind so unterschiedlich, wie Sie sich das gar nicht vorstellen können. Manuel Neb ahnt das wahrscheinlich auch, was die Gemeinde vielleicht unberechenbar von ihm erwartet. Ich frage mich das immer, welche Erwartungen hat die Gemeinde an mich als Prediger? Wenn man so hier nach vorne kommt, auf die Kanzel, die ja keine Kanzel ist hier, dann frage ich mich, welche Wünsche, welche Hoffnungen hat die Gemeinde? Und wie muss ich meine Predigt ausrichten? Der eine will vielleicht aufgerüttelt werden aus seinem Schlaf und ein anderer braucht Korrektur, er muss irgendwo umkehren und ein dritter braucht Trost und Zuversicht und ein vierter braucht Anweisung für bestimmte Fragen, Entscheidungen in seinem Leben. Und kann man das alles erfüllen? Kann man es allen recht machen? Ich habe einen Pastor kennengelernt, der schritt eines Sonntagmorgens zu seiner Kanzel, das war eine richtige Kanzel, und fand dann vorne auf der Kanzel einen Zettel deponiert. Das gibt es hier auch, Verhalten im Notfall, Räumung des Saales während des Gottesdienstes steht hier so. Das können Sie sich immer anschauen nachher, aber der Zettel, den dieser Pastor vorgefunden hat, der war bloß kurz vorher wohl dahingelegt worden. Still, heimlich so. Und er las ihn sich durch und las: Wir wollten Jesus gerne sehen. Wir wollten Jesus gerne sehen. Und natürlich hat er sich gefragt, was will mir der Zettelschreiber damit sagen? Vielleicht, dass er nicht die klugen Gedanken eines Predigers hören will, sondern mehr das schlichte Evangelium von Jesus Christus. Vielleicht hat ihm dieser Pastor auch zu sehr von den politischen Tagesereignissen erzählt und er wollte gerne mehr die herrlichen Taten von Jesus Christus vor Augen gemalt bekommen. Wie auch immer, wir wollten Jesus gerne sehen. Und der Zettelschreiber war ein bibelkundiger Mann. Und dieser Satz stammt aus einem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, dem der Wochenspruch für heute entnommen ist. Und ich möchte gerne diesen Text als Grundlage der Predigt nehmen. Ich habe mich dazu entschieden, es ist ein einseitiger Text, auch kein wirklicher Festpredigtext, aber ich will es dann einfach so lesen und auch auslegen. Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft, wörtlich einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Wir wollten Jesus gerne sehen. Das ist dieser Satz. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen und es ihm sagten. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wir wollten Jesus gerne sehen. Diesen Satz haben also ursprünglich einige Fremde in Jerusalem, einige Griechen gesagt. Griechen, gebürtige Griechen, die den Gott Israels kannten und auch ihm irgendwie dienen wollten und ihn anbeten wollten. Deshalb sind sie zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Und aus diesem Anlass, als sie dort nach Jerusalem gekommen sind, haben sie offenbar schon was über Jesus gehört. Jesus war seit ein paar Tagen da, hat ein bisschen Aufsehen erregt. Und man erzählte sich viele wunderbare Dinge über ihn, dass er in Vollmacht predigt und dass er Zeichen und Wunder tat. Und verständlich nun, dass bei den Griechen der Wunsch aufkommt, Jesus sehen zu wollen. Stellen Sie sich bitte vor, zu uns in den Gemeindesaal kommen heute Griechen, ist ja nicht so ganz unwahrscheinlich, kommen Griechen und wollten Jesus gerne sehen oder andere Ausländer oder eben auch Leute aus Böblingen, die schon lange hier sind. Sie wollten Jesus gerne sehen. Was sehen Sie? Was sehen die Menschen hier bei uns? Also klar, die Griechen wollen nicht nur Jesus sehen, gehört hatten sie von ihm, sie wollen ihn nicht nur sehen, sondern sie möchten gerne eine Privataudienz bei Jesus haben. Sie möchten eine Privatvorstellung seiner beeindruckenden Herrlichkeit erleben. Und aus diesem Grund bitten sie zunächst mal einen seiner Jünger um Vermittlung. Es ist so für sie der Privatsekretär Philippus. Irgendwie haben sie sich wahrscheinlich vorher schon Mühe gemacht, da so einen Jünger auszusuchen. Philippus trägt auch einen griechischen Namen, also es gibt hier schon Connections, Vitamin B. Und der nimmt es dann auf und wendet sich an seinen Bruder Andreas, der eben auch aus seiner Heimatstadt Bethsaida stammt. Und dann gehen sie zu Jesus und tragen ihm das Anliegen vor. Jesus, da sind Fremde, Menschen, die nicht gebürtige Juden sind und sie möchten dich gerne sehen und sie möchten mit dir einen Termin haben. Jesus, merkst du nicht, dein Reich wird universal. Die ganze Völkerwelt kommt in Gestalt dieser Griechen zu dir und möchte eine Beziehung zu dir aufbauen. Solch ein Tag. Wie wunderschön wie heute. So. Und sie sind richtig begeistert und Jesus lässt sich von ihrer Begeisterung zunächst mal nicht anstecken. Eigentlich ist es für Jesus eine große, unerwartete Gelegenheit, seine Sendung zu vervollkommnen. Nicht nur der Messias Israels zu sein, sondern der Erlöser der Welt. Also hat Gott diese Welt, diese Völkerwelt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. So, und gerade jetzt, wo die Führer Israels den Tod Jesu beschlossen hatten, öffnet sich für Jesus die Tür zu einer weltweiten Dimension seiner Sendung. Das ist fantastisch. Und ich will das bloß andeuten, ich kann das jetzt nicht ausführen, ich will es auch nicht ausführen, was das für ein Kampf, für ein Konflikt bei Jesus vielleicht innerhalb eines Sekundenbruchteils gewesen ist in seinem Herzen. Der Kampf zwischen weltweitem Erfolg und seiner eigentlichen Sendung, Frucht zu bringen durch sein Leben. Das ist der Dienst eines Weizenkorns. Und er führt das aus, wozu das Weizenkorn gekommen ist. Und das ist eben nicht weltweite Aufgaben als Korn an sich hat. Wie sehen wir das hier in Böblingen? Wie bringt die Gemeinde Frucht? Wie bringt ein Pastor Frucht? Das Leitungsteam. Das erste, Frucht entsteht durch das Kreuz Jesu. Wir reden immer davon, aber hier in diesem Abschnitt bei Jesus wird es sehr deutlich, dadurch, dass er leiden und sterben wird, durch sein Kreuz bringt er Frucht. Ich weiß nicht genau, was die Griechen bei Jesus wollten, vielleicht eine Privataudienz oder dass sie an der Lehre interessiert waren, aber vielleicht auch, dass der Glanz Jesu sich auf sie überträgt. Deshalb hat man ja auch manchmal Kontakt mit großen Leuten, mit so Fernsehtürmen von Böblingen und so. Glücklich kann sich schätzen, wer mit dir zusammen ist zum Beispiel. Aber Jesus macht deutlich, es geht gar nicht darum. Vielleicht wollen wir bei Jesus Zeichen und Wunder erleben. Und ich kann mir vorstellen, das war so. Es heißt an einer anderen Stelle bei Jesus, dass die Menschen zu ihm strömten, um eben diese Zeichen und Wunder zu sehen. Und das wird bei den Griechen auch so gewesen sein. Und vielleicht ist es bei uns auch so. Wenn wir sagen, wir möchten Jesus gerne sehen in dieser Gemeinde, dann, so denke ich ja auch manchmal, möchte ich gerne mehr von seiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte gerne mehr von seiner Macht erleben. Seine Macht, die im Augenblick so ein wenig sehr eingeschränkt zu sein scheint in der weiten Welt, seine Macht gegenüber dem Leid in der Welt, gegenüber den Kriegen, den Verfolgungen, der Skrupellosigkeit, dem Egoismus mancher Politiker, es ist echt furchtbar. Ich möchte gerne auch einmal sehen, wie die Menschen reihenweise in einem Gottesdienst, also nicht umfallen nach hinten, sondern vielleicht auf die Knie fallen. So, und Jesus anbeten und vielleicht von ihrem Stolz erweckt werden für ein geistliches Leben. Das würde ich gerne mal sehen. Ich habe die Sehnsucht, dass Jesus seine Kraft erweist gegenüber Krankheiten und gegenüber dem Leid. Wer hätte das von uns nicht? Wer hätte das nicht? Ich habe in einer Gemeinde gelebt, in der eine junge Frau gestorben ist, mit 4 Kindern im Alter von 1 bis 9 Jahren. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber die Gemeinde, als sie das erfahren hatte, dass diese junge Frau krank war, hat 2 Monate gebetet, intensivst gebetet. Es war eine Gebetsbewegung. Und sie haben geglaubt, dass Jesus gesund machen würde. Und sie haben fast an ihren Glauben geglaubt. Und dann ist sie eines Tages gestorben und der Glaube dieser Leute ist aber nicht gestorben. Ich sage es mal so deutlich. Sie haben weiter geglaubt und da ging ein Trupp dieser Leute in die Pathologie, in die Leichenkammer und haben um Auferweckung gebetet. Und das ging dann so weit, dass der Ehemann zum Friedhof noch eine Jacke der Frau mitbrachte, falls sie doch wieder lebendig werden würde. Können Sie sich das vorstellen, was das für ein Glaube war? Und wie sie eigentlich sagten, Jesus, offenbare deine Herrlichkeit, du sollst groß werden. Aber es geschah nicht. Und ich weiß nicht, Jesus ist vielleicht von dem Glauben beeindruckt gewesen, aber begeistert war er nicht, dass sich alles fixiert hatte auf die Heilung dieser Frau. Wir möchten gerne seinen Glanz sehen, wir möchten ihn sehen, wir möchten ihn betrachten, bewundern, bestaunen. Ich habe in Versammlungen gesessen, bestimmte Art von Versammlungen, habe in hunderte von Gesichtern gesehen, die erwartungsvoll nach vorne schauten und auch gesund werden wollten. Und Jesus erkennt unser Herz und er verurteilt uns nicht. Er verurteilt uns nicht deshalb. Aber er möchte so ein wenig vielleicht unsere Wünsche korrigieren. Und er sagt, ich bin das Weizenkorn. Und ich bin dazu berufen, zu sterben, weil es mir um andere Dinge geht. Mir geht es darum, euch zu erlösen, euch im Tiefsten zu heilen und nicht nur eure Wünsche zu befriedigen. Ich weiß, es gibt viele Fragen da. Ich will bloß mal andeuten, in welche Richtung es dieser Abschnitt heute geht. Wir denken manchmal so oberflächlich in Zeichen, aber Jesus denkt tiefer, er denkt grundsätzlich. Und vielleicht schmerzt es ihn manchmal, wenn wir nur so unseren Erfolg festmachen an bestimmten Dingen, an Zahlen und was weiß ich. Erfolg ist schön, aber Frucht, worum es Jesus geht, dass das Weizenkorn Frucht trägt, dass wir als Gemeinde Frucht tragen, dass wir als Pastoren Frucht bringen. Das ist nochmal was anderes. Also Frucht in erster Linie durch das Kreuz, das ist die Quelle für uns als Gemeinde. Das Zweite, die Frucht in der Gemeinde und für uns in unserem Dienst, ist die Nachfolge. Liegt in der Nachfolge der Jünger von uns Christen, in der Nachfolge. Was für das Leben Jesu gilt, das gilt natürlich genauso auch für unsere Nachfolge, dass wir eigentlich nicht oberflächlich denken sollen, sondern überlegen, was will Gott und was will der Herr? Und in seinen Fußtapfen möchten wir gehen, nicht irgendwelche Erfolgserlebnisse haben. Also ich bin mir nicht sicher, was die Griechen zunächst mal bezweckt haben. Vielleicht wollten sie bekannt gemacht werden mit Jesus. Vielleicht wollten sie ein tiefes Gespräch mit ihm haben. Vielleicht ein Autogramm von ihm bekommen. Und dann wären sie wieder ihres Weges gezogen und aus wäre es gewesen. Sie hätten aber ein Andenken mitgenommen. Gesellschaftliche Beziehungen, Vitamin B und alles das, das ist immer wichtig und dass man bestimmte Erinnerungen präsentieren kann. Jesus denkt aber anders. Und ich will das deutlich machen an einer Begebenheit. Demnächst im Mai ist hier das Christfest, ganz in der Nähe, in Karlsruhe. Fährt jemand hin? Also noch könnt ihr euch anmelden. Ich kann das nur empfehlen. 40 Jahre vor, 1976, war schon mal ein Christfest. Wer von Ihnen war da? 1976, ja, da gibt's ja ein paar Leute mehr. Ja, wunderbar, danke, sehr schön, wunderbar, herzlich willkommen hier. Ich freue mich. Also 1976, da war einer der Hauptredner, Festus Kiwengere. So, Bischof von Uganda, können Sie sich entsinnen? Und der hat dann gepredigt, hat mich sehr beeindruckt, mit welcher Hingabe und Freude dieser Bischof von Uganda gepredigt hat. Und zwar in einer Zeit, in der seine Freunde Unsägliches erlitten haben in Uganda. Sie hatten nichts zu lachen. Kiwengere hatte damals viele Leute in Uganda, Christen auch ermordet. Er war ein grausamer Diktator. Und die Menschen haben vor seiner Willkürherrschaft wirklich gezittert. So, und nun standen wir eines Abends zusammen in einer kleinen Gruppe, so bei Festo Kiwengere, und wir haben uns dann unterhalten und an die Hand genommen, miteinander gebetet. Und das war ein großartiges Erlebnis für mich. Und dann haben wir noch so einen draufgesetzt. Wir haben dann unsere Bibeln genommen und sind zu Festo gegangen und haben gesagt, könntest du uns vielleicht ein Autogramm da reinschreiben? Und er hat mir dann auch seinen Namen dann da reingeschrieben und einen Bibelvers aus 1. Korinther 13. Und ich habe das dann viele Jahre lang hoch und heilig gehalten. So, ich war richtig stolz. Der bekannte ugandische Bischof hat mir sein Autogramm gegeben. Ich weiß gar nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber es war für mich schon eine beeindruckende Figur gewesen. Wenn mich jemand doch gefragt hätte, möchtest du gerne übernächste Woche mit Festo Kiwengere wieder nach Uganda zurückreisen? Möchtest du gerne ihm nachfolgen, ihn begleiten? Ich hätte mir ja nur an den Kopf gegriffen und gedacht, bist du verrückt geworden? Ich gehe doch nicht nach Uganda, ich bin mir ja meines Lebens dort nicht sicher. Nachfolgen ist immer was anderes als jemanden anhimmeln. Keiner kann so blöd sein, nach Uganda zu gehen in so einer Situation. Und tatsächlich hat Idi Amin auch in der Folgezeit wirklich verrückt gespielt. Er hat grausame Hinrichtungen erfunden, dass er Christen bei lebendigem Leibe gefesselt und hat eingraben lassen und nur der Kopf außen und so. Ich will Ihnen das gar nicht schildern. So ist es einfach gewesen und die IS heute ist nur so ein Schatten auch so ein bisschen davon. Und Kiwengere erfuhr dann eines Tages, dass man einen Anschlag auf ihn geplant hatte und er musste fliehen, das Land verlassen. Aber so sind wir Menschen, wir können einen Helden verehren, aber mit ihm das Leben gemeinsam zu teilen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und Jesus sagt, teilt das Leben mit mir, ihr seid meine Nachfolger, ihr seid meine Jünger. Und so radikal meint das Jesus, dass wir nicht nur stolz sind auf irgendwelche Dinge, die Jesus vielleicht in unserer Gegenwart, in unserer Gemeinde hier vollbringt, auch in unserem eigenen Leben. Und er macht ja auch viele Menschen gesund tatsächlich. aber dass wir das andere auch mit ihm teilen, in seinen Fußtapfen gehen. Nicht nur Fans sind. Keine Mitläufer, die auf so einer religiösen Welle dann mitreiten. Gestern war ich beim Kreisrat des Südbayerischen Kreises. Wir haben in Passau getagt. Und gestern wurde ein Pastor verabschiedet aus dem Kreisvorstand. Das ist ein Pastor, der auch über seine Gemeinde hinaus in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat. Er hat in Vorkonferenzen von Willow Creek auch manches geleitet. Und er hat sich gestern verabschieden lassen. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Diese Ehrenämter, die ich im Augenblick wahrnehme, soll ich an den Nagel hängen. Und er hat mir meine Kinder gezeigt, um die ich mich jetzt kümmern soll. Und ich habe gedacht, wow, das ist es eigentlich. Das gehört auch zur Nachfolge Jesu, dass er uns neue Prioritäten zeigt. Und manches, was uns vielleicht glänzen lässt, dass wir das an den Nagel hängen. Wenn wir doch alle dazu bereit wären. Frucht entsteht am Kreuz Jesu, das in erster Linie das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes, die Menschen selig macht und uns auch fröhlich. Frucht entsteht in der Nachfolge, aber auch durch die Hingabe unseres Lebens. Das ist das Dritte, durch die Hingabe unseres Lebens. Stellen Sie sich bitte vor, so ein Weizenkorn, ein einzelnes Korn, das kann auch ein anderes Korn sein, ein Reiskorn zum Beispiel. Bei Reiskörnern kann man das besser, man kann was auf die Oberfläche eingravieren. So, also manche Künstler weltweit machen das, dass sie auf Reiskörner sowas eingravieren, so Buchstaben, I love JC, Jesus Christus oder WWJD oder sowas. Das könnte man da eingravieren. Ne? Und man könnte diese Reiskörner polieren und sie in den Safe legen. Ich bin das Schmuckstück meines Herrn. Jesus sagt, nicht glänzen vor anderen, nicht in den Tresor, sondern ich habe was anderes mit dir vor. Ich habe dich nicht geschaffen als Pastor, als Ältesten, als Leiter einer Gruppe, als Mitarbeiter, als Gemeindeglied. Ich habe dich nicht geschaffen, dass du glänzt, sondern ich habe dich geschaffen, dass deine Anlagen, die ich dir gegeben habe, zur Entfaltung kommen. Deine Anlagen sollen zur Entfaltung kommen. Und wie kommen sie zur Entfaltung? Lass dich begraben. Lass dich begraben. Und das ist so schockierend, weil ich denke, nein, ich möchte das anders. Ich möchte das selbst miterleben, wie ich zur Entfaltung komme. Ne? Aber Jesus sagt, nein, lass dich los. Ich lass mich auch los. Nur wenn du dein Leben hingibst, kann ich es gebrauchen. Dann bringt es Frucht. Wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Nur in den seltensten Fällen wird es so gehen, wie Bischof Kiwengere damals erzählt hat, wie es am Anfang der Erweckung vor 140 Jahren in Uganda gewesen ist. Kiwengere erzählte von der großen südafrikanischen Erweckungsbewegung 1875 und wie am Anfang es drei Jungs gab, die zum Glauben gekommen waren, zwischen 12 und 15 Jahren. Drei Jungs. Und diese arbeiteten am Hof des Königs damals in Uganda und der Lebensstil dieses Königs war alles andere als christlich, es war total heidnisch, er diente den Götzen. Und eines Tages verlangte er von diesen drei Jungen, dass sie seinen Lebensstil teilten und dass sie sich ihm unterwarfen. Aber die drei Jungs überlegten sich das und sie wollten es nicht und sie traten dann vor den König und sagten, wir können das nicht mit unserem Glauben vereinbaren. Du bist unser König, aber das ist unser Gott. Und der König hatte sowas noch nie gehört. Und er gab den drei Jungs 24 Stunden Bedenkzeit. Sie sollten sich das nochmal überlegen. Und dann kamen sie wieder und sie hatten ihre Meinung nicht geändert. Sie sagten, wir sind Christen, wir folgen Jesus nach. Wir folgen Jesus. Und ganz gleich, was du mit uns machst. Und dann hat der König dann den Befehl gegeben, dass man so ein paar hundert Meter vor dieser Stadt so einen Haufen Brennholz errichtet und die Jungs wurden drin eingebunden und die Eltern standen davor und haben gefleht und geschrien, sag doch deinem Glauben ab, das lohnt sich gar nicht, du kannst, wenn du lebst, viel besser Zeugnis geben und alles das, was man so kennt. Die drei Jungs, erzählte Kibengere, haben gebetet und gesungen und sind dann in den Flammen gestorben. Das war der Anfang an Erweckung. Und Kibengere war richtig begeistert davon, was Jesus daraus gemacht hatte. Und dass diese Erweckung auch zur Zeit Idi Amins noch anhielt. Also ich denke, keiner von uns muss mit diesen Konsequenzen rechnen, auch in dieser Gemeinde nicht. Aber es fängt eben dort an, wo ich bereit bin, mein Ich, mein Ego in den Tod zu geben und das nicht mit Gewalt durchzusetzen. Das ist das Höchste eines Weizenkorns, wenn es zur Entfaltung kommen will, dass es sich begraben lässt. Frucht zu bringen. Das heißt, keine Gemeinde dient ihrem Pastor, weil der Pastor nicht der Chef ist. Aber auch kein Pastor dient und opfert sich für die Gemeinde auf, weil die Gemeinde auch nicht der Chef ist, nur sehr begrenzt. Aber alle miteinander, Gemeinde und die Pastorenschaft, dienen Jesus Christus. Er ist der eine Herr. Okay? Jesus schenkt uns Frucht durch sein Kreuz. Da finden wir die Kraft Gottes. Jesus schenkt Frucht, wenn wir als seine Jünger ihm nachfolgen und uns korrigieren lassen, auf seiner Spur bleiben. Und Jesus schenkt Frucht, wenn wir unser Leben ihm hingeben. Ihm. Das ist der Maßstab. Ich bete seit vielen Jahren ein Gebet der Jesusbruderschaft. Das kennen Sie vielleicht. Jesusbruderschaft in Gnadenteil. Und ein Teil fällt mir immer schwer, aber ich sage, ja, das ist genau biblisch und ich bete das dann. In diesem Gebet der Jesusbruderschaft heißt es, lege mir heute mein Kreuz auf und gib mir eine besondere Möglichkeit, meinem Ich abzusagen und abzusterben, damit Jesus Christus in mir leben kann. Auch wenn mir keiner sonst Beifall zollt. Aber Christus soll geehrt werden. Und er sagt, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das betrifft die Pastoren, das betrifft die Ältesten miteinander, die Gemeindeleitung, die Bereichsleiter, das betrifft die ganze Gemeinde. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Amen.